Hallo, liebe Jutta, die letzte Podcast-Folge für das Jahr 2023. Ich sage ganz herzliches Hallo.
Hallo Julia.
Wie geht's dir am Ende des Jahres? Ganz kurz?
Ah, ein bisschen gehetzt. Es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Es war das, ich glaube, das war das erste Jahr nach Corona, in denen wir in dieser neuen Normalität unterwegs sind. Und irgendwie kommt es mir so vor wie so eine Generalprobe für die neue Normalität.
Da, wo dir digital und analog sich küssen, wolltest du
Ja.
sagen.
Ja, genau so, wo die beiden zusammenkommen und ich glaube, wo wir alle gemeinsam noch einen Weg finden müssen, wie wir das ausbalancieren. Wir haben ja im Institut schon seit ewigen Zeiten diesen Begriff oder diesen Slogan in Bewegung bleiben, ohne die Balance zu verlieren. Also ich,
Oh,
na, nach
echt? Das
diesem,
wusste ich gar nicht.
ja, das ist immer schon so unser
Toll.
gewesen. Und dieses Jahr habe ich so den Eindruck, unter diesen, in dieser neuen Normalität, unter diesen Rahmenbedingungen, dass Bewegung gar nicht unser Thema ist. Ich habe das
Aber die
Gefühl,
Balance schon.
ja, aber wir sind echt so manchmal so ein bisschen so getrieben, ne? Aber dieses Balance-Thema, da nicht aus der Puste zu geraten, gelassen zu bleiben und auch sehr immer proaktiv in die Zukunft zu blicken und sich irgendwie nicht den Schneid abkaufen zu lassen und das Ganze einerseits in Präsenz abhalten zu müssen und gleichzeitig in der virtuellen Welt auch präsent zu sein. Und ja, das ist schon eine interessante Erfahrung gewesen. Und ich frage mich, wie das weitergeht und welche Strategien man so hat, damit man das auch irgendwie ganz gut auf die Reihe kriegt. Ja, schon ein
Ja, ich glaube auch so.
interessantes Jahr.
Ja, ich mag ja diesen Begriff der Resilienz eigentlich nicht so gerne, weil ich finde, das klingt immer so nach, wir müssen alle ein bisschen hart werden und alles an uns abprallen lassen. Ich weiß, dass es so nicht gemeint ist, aber für mich hat das immer so ein bisschen was davon, weil ich finde ja eigentlich, braucht es mehr sozusagen Offenheit, aber gleichzeitig auch die Fähigkeit, auch zu unterscheiden, was ist jetzt wichtig, so, ne, für mich, für den Prozess, und im Moment habe ich so das Gefühl, auch so wie du es beschreibst, diese Normalität hat irgendwie den Anklang von, wir müssen irgendwie alles leisten können. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Trugschluss. Also wir können angesichts dessen, wie sich die Welt sozusagen auch verändert und verändert hat, können wir nicht alles leisten, was wir glauben, leisten zu können oder zu müssen. Es geht nicht so. Und ich glaube, da müssen wir noch lernen, ganz neue Entscheidungen sozusagen auch auf der persönlichen Ebene zu ziehen und uns Strategien zu überlegen, ne?
Ja, du, ich weiß nicht, wenn ich das so betrachte, so bis vor 3,5, 4 Jahren, da war das alles irgendwie präsent. Also es war Präsenz, ne? Das war einfach die analoge Welt. Und dann hat man hier und da natürlich auch telefoniert und vielleicht hat man hier und da mal schon eine Skype-Konferenz gemacht, aber ne, also eigentlich war es eher so das
Die nicht
Telefon und das
funktionierte.
Mail und so. Aber man, es hatte einfach mit einer ganz, ganz starken Präsenzkultur zu tun. Und dann kamen wir in diese pandemische Zeit hinein, da wurde das alles online, da war es alles virtuell, da kam das Thema erst Skype, dann kam das Thema Webex, Teams und Zoom als solches. Aber es war irgendwie Prinzip, es war schon ein Switch in eine andere Richtung, aber es war tatsächlich auch eine andere Richtung. Und dieses Jahr war das erste Jahr in einer Zeit, in der beide Welten zusammengekommen sind und beide Welten aber nebeneinander, manchmal auch miteinander verzahnt existieren und man beiden Welten gerecht werden muss. Und jetzt hat unser Tag tatsächlich immer noch 24 Stunden und nicht mehr. Und als ich so in der Vorbereitung darüber nachgedacht habe, im Moment ist, also wenn ich dann präsent irgendwo bin, aber gleichzeitig soll dann auch noch eine irgendwie virtuellen Meeting stattfinden. Und wenn man halt in präsent irgendwo ist, dann hat man natürlich auch nicht immer sein gesamtes Equipment dabei. Da hat man halt ein Notebook dabei. Da muss man sich ein stilles Eckchen suchen. Und in diesem stillen Eckchen, da muss man dann irgendwie darauf achten, dass das auch von den Lichtverhältnissen nicht so schlecht ist und von der Tonqualität nicht so schlecht ist. Und wenn ich dann aber gerade am Bahnhof stehe, wie soll ich denn das machen? Und da dachte ich, denke ich manchmal so, ich wünsche mir eine Zeit zurück, wo es nur ein Telefon gab. Und jetzt muss ich auch noch darauf irgendwie das Ganze in dieser virtuellen Welt. Und dann frage ich manchmal, kann ich das Bild ausmachen? Weil, und also ich, manchmal fühle ich mich auch total überfordert dann.
Ja.
Und dieses erste Jahr in dieser Doppelwelt, ja, da bin ich
Ja.
gespannt, wie das weitergeht.
Dazu muss man aber auch sagen, du bist wirklich die Queen of alles möglich machen. Ne? So, dass du wirklich, also ich kenne das muss ich jetzt so offen sagen, ich kenne niemanden, der so oder die so versucht, wirklich auch alles zu ermöglichen und zu verbinden und dann noch auf dem Kongress die Möglichkeit zu suchen, auch tatsächlich eine Videokonferenz wahrzunehmen oder noch einen virtuellen Vortrag. Also das ist schon, also ich bewundere dich da sehr für und frage mich immer so, ja, das ist auch krass, was du da machst. Aber ja, du musst aber da jetzt auch nichts zu sagen.
Nee, ich muss da nichts zu sagen, das ist schon richtig, aber so bin ich auch sozialisiert, ne? Im Prinzip eine sehr starke, also zu versuchen, auch dem gerecht zu werden, dem Anspruch. Aber ich sag mal so, das ist natürlich, das kommt schon an Grenzen, ne? Das muss man klar sagen. Und ich habe zum Beispiel auch nie gelernt, so richtig Nein zu sagen, sondern immer alles auch möglich zu machen. Was du auch gerade gesagt hast, ich glaube schon, dass man lernen muss, auch zu sagen, heute nicht. Nein.
Da sind wir natürlich bei einem der zentralen Themen. Wir gucken ja jetzt gleich nochmal so ein bisschen aufs Jahr. Das haben wir uns für heute vorgenommen, so einen kleinen Jahresrückblick auch zu machen und zu diskutieren, was das eigentlich auch mit Blick aufs nächste Jahr, das ja auch, ich weiß gar nicht, mir fehlt immer der Ausdruck für das, was ich so empfinde, wenn ich an nächstes Jahr denke, was da alles so passiert, wie wir das so bewerten, wenn wir aufs nächste Jahr gucken. Aber das, was wir jetzt gerade besprochen haben, hängt schon mit einem zentralen Thema auch, das in diesem Jahr diskutiert wurde, zusammen. Ne? Die Frage von sozusagen auch Zeitverteilung. Also wir haben es sehr symbolhaft an dem Thema Vier-Tage-Woche diskutiert, was ja für mich eigentlich nicht das Thema komplett ausmacht, sondern sozusagen symbolartig für die Frage steht, wie wollen wir eigentlich mit unserer Zeit umgehen. Das war ja in diesem Jahr auch sehr dominant. Ne?
Ja, und auch in der Vorbereitung für den heutigen, für unseren heutigen Podcast, nämlich einfach unser Jahresrückblick, habe ich mich mal hingesetzt und habe einfach mal die Ereignisse des Jahres runtergeschrieben.
Und das war viel. Wahnsinn, du hast mir das geschickt.
Ich habe gedacht, krass.
So, krass.
Also es ist wirklich krass. Ich habe für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe 7 eng beschriebene Seiten hier vor mir liegen. Also im Januar geht das los. Vielleicht erinnern sich der eine oder andere noch daran, unsere Bundesverteidigungsministerin ist zurückgetreten.
Ich dachte, das wäre schon länger her.
Und die neuseeländische Regierungschefin beispielsweise tritt völlig überraschend zurück mit dem Satz, sie habe nicht mehr genug im Tank.
Das passt,
gedacht,
oder?
Das ist das, da habe ich gedacht, das passt unglaublich, ne?
Ja.
Also das ist einfach zu sagen, also ich brauche mal einfach ein bisschen Verschnaufpause nach diesen Zeiten. Oder wenn wir dann ein bisschen weitergehen, das war im Januar, das mir so gerade ins Auge fällt. Ich pick hier eigentlich nur Sachen raus, ne? Erinnerst du dich daran, dass im Februar die CDU die Wiederholungswahl in Berlin gewonnen hat? Erinnerst du dich das?
Ja, gut, ja, weil ich hier lebe, ne? Also,
ja, klar, das ist ja genau.
Ja.
Genau, aber genauso gut, dass die EU-Kommission beschlossen hat, dass ab 2035 nur noch Neuwagen ohne Verbrennermotor verkauft werden darf. Also auch das gehört dazu. Und ehrlich gesagt, da ging es schon los. Also nachdem ich das alles zusammengeschrieben habe, habe ich so überlegt, wenn ich das zusammenfassen soll, dann ist es auch ein Jahr von Naturkatastrophen und Klimawandel. Also zum Beispiel im Februar hatten wir, was Naturkatastrophen betrifft, dieses Erdbeben in der Türkei, bei der 45.000 Menschen umgekommen sind. Also
das
da habe ich auch sogar...
Das ist absolut irre, wie schnell sowas dann auch wieder untergeht. Also gerade diese großen Naturkatastrophen, die mit so wahnsinnig viel Leid auch verbunden sind, ne? Also ich glaube, es gab selten ein Jahr, in dem so viele Spendenaufrufe auch medial geteilt wurden, ne? Also das ist schon und Februar, mir war das auch nicht mehr bewusst, dass das schon im Februar war, ne? Winter, klirrende Kälte.
Ja.
Also und jetzt kriegt man die Bilder wieder, ne, wenn man sich daran erinnert. Das ist schon immens, was an Klima- und Naturkatastrophen passiert ist in diesem Jahr.
Ja,
wirklich,
ja, schon irre. Wo du das gerade sagst, klirrende Kälte, ich meine, das sollten wir jetzt auch mal vor Augen führen. Wie sind wir eigentlich in diesen Winter reingegangen, nämlich schon 2022 und dann halt in 2023? Das war das Thema Energieknappheit, der Aufruf, sehr verantwortungsvoll auch mit den Ressourcen umzugehen. Und wir haben das in der Familie auch ernst genommen, also richtig ernst genommen. Wir haben also konsequent nicht mehr als 19 Grad in dem Haus gehabt. Und da haben wir dann immer geguckt, schaffen wir das? Und am Ende des Tages, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, haben wir es tatsächlich geschafft, unsere Energiekosten um 22%, also unseren Energieverbrauch um 22% zu reduzieren, indem wir einfach wirklich sehr darauf geachtet haben, was wir an Strom verbrauchen, was wir an, wir haben Gas, was wir an Gas verbrauchen. Das war schon so, aber ich sage das auch mal ganz ernsthaft. Das war gerade im Februar, war das auch manchmal richtig kalt. Ja, wir
Ja,
haben da mit
das
Decken gesessen
stimmt.
und dann habe ich so gedacht, okay, aber das gehörte eben auch zu dem Jahr dazu.
Aber dann lass uns doch vielleicht mal irgendwie diese Klima- und
Ja.
Naturkatastrophen, wenn wir jetzt gucken, ne, wir haben ja jetzt gerade den Klimagipfel hilf
Dubai,
mir, in
Dubai,
Dubai. Oh Gott,
Dubai.
ich verwechsel da immer Katar, Dubai. Naja, also
Dubai,
in
ja,
Dubai gehabt, den
ja.
COP28.
Ja.
Ich meine, jetzt ist ja gerade vor 2 Tagen ist das Ergebnis sozusagen rausgekommen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal anguckt, irgendwie ein Jahr, das voller Katastrophen war, ne? Und dann kommt am Ende dieses Jahres was raus, was, naja, so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sehr halbgar ist, ne?
Ja, das ist nett formuliert, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, wo man zwischendurch liest, wie viele Öl, Gas, irgendwas, Lobbyisten diesen Gipfel auch mit begleitet haben. Wenn man sieht, wie schwierig das war, dass man sich einigen konnte. Und wenn man dann trotzdem sagt, so, also hey, wir sind da alle irgendwie von betroffen. Das ist jetzt nicht nur irgendwie, dass bestimmte Regionen der Welt betroffen sind. Das ist schon hart, muss ich sagen.
Ja. Lass uns mal drauf gucken, was alles passiert ist. Also ich glaube, es war der März, da hat der Weltklimarat den Abschlussbericht vorgelegt. Und zwar für die sechste Berichtsperiode der Jahre 2015 bis 2023. Und dabei wird festgestellt, dass die 1,5-Grad-Grenze vermutlich schon zwischen 2030 und 2035 überschritten wird. Also das vielleicht dazu. Und wenn wir dann noch mal ein bisschen weiter gucken über das Jahr hinweg, lass mich mal ganz kurz durch die Liste gehen. Da schauen wir mal, wo was wir da alles so haben. An solchen Dingen, da ging das richtig zur Sache, wenn du, ich glaube, es war im August. Im August ging das, nein, im Juli
Nee,
hatten wir diese
Juli.
Waldbrände, im Juli hatten wir
Ja,
die Waldbrände auf
ja.
Rhodos, die dann ein unglaublich, dann im August in Südosteuropa die schweren Unwetter und
Überschwemmung.
Überschwemmungen, genau in
Ja.
Slowenien zum Beispiel. Dann hatten wir
Waldbrände.
genau die Waldbrände auf
Waldbrände
den
auf
Kanaren in
Teneriffa.
Teneriffa, ganz genau. Da hatten wir das. Dann hatten wir im September die schweren Unwetter mit Überschwemmungen in der Türkei, Griechenland und Bulgarien. Auch das. Dann hatten wir das das hat jetzt mit Klima nichts zu tun, aber dann hatten wir das in
Ja.
Marokko, das schwere Erdbeben. Und dann das Sturmtief in Libyen. Das muss auch im September gewesen sein mit diesen
Ja.
Starkregen und den Überschwemmungen, wo 5000 Menschen umgekommen sind.
Wahnsinn,
So,
ja.
weißt du, also da gehst du da durch und denkst dir, wow.
Und aber weil du auch dieses 1,5-Grad-Ziel, ich habe neulich eine Veranstaltung moderiert, wo ich auch einen sehr tollen Vortrag zum Thema auch nochmal diese Einordnung von 1,5-Grad-Ziel, dann diese Diskussion um die sogenannten Kipppunkte gehört habe. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil die Frage ist einfach, wie wir ja auch mit dem Thema umgehen. Also dieses 1,5-Grad-Ziel, dann die Kipppunkte, die ja immer wieder diskutiert werden. Und die Frage ist auch kommunikativ, was ist jetzt eigentlich, ja, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen, wenn bestimmte Kipppunkte überschritten sind, ist das wirklich die, und das hat ein Naturwissenschaftler, der am IPCC mitgewirkt hat, gesagt, ist das eigentlich sozusagen die richtige Kommunikation und Fokussierung? Weil was ist, wenn die überschritten werden? Brauchen wir da, ist es dann sowieso egal? Nein, ist es natürlich nicht. Alles, was wir tun, ist wichtig. Alles, was wir tun, um sozusagen die Erderwärmung zu verhindern, ist wichtig. Und die Tatsache, ob wir jetzt das 1,5-Grad-Ziel überschreiten oder nicht, ist natürlich wichtig. Aber natürlich muss es trotzdem weitergehen, ne? Weil es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja gut, wenn wir es eh nicht erreichen, dann ist es eh egal, ne? So. Und das stimmt halt auch nicht. Und die Frage ist natürlich auch bei dem Thema immer wieder, wie gehen wir damit um? Wie kommunizieren wir es? Aber trotzdem finde ich den Abschluss jetzt in Dubai, finde ich natürlich, also finde ich armselig. So.
Ja, ich finde es enttäuschend. Das finde ich schon so. Und ich meine, das macht Menschen doch auch Angst, ne? Also einerseits ist es unser Verhalten, gar keine Frage, und auch der Weltgemeinschaft. Aber es macht, glaube ich, auch vielen Menschen, also ich glaube, wir sind auch schon über das Thema Sorge hinaus. Es macht Angst. Und wenn du das dann noch kombinierst, ist es ja nicht das Alleinige. Also das Thema Klima ist der eine große Trend und der eine große Strom, der uns unser Leben bestimmt und beeinflusst. Und ich meine, die Einschläge kommen doch auch näher. Also ich meine,
Na
diese
klar.
Geballtheit an Unwettern, die da sind und diese Extreme, die da sind. Aber dann gibt es eben noch die anderen Themen. Und das ist auch etwas, was natürlich immer aus großen Krisen aus erwächst, nämlich auch das politisch und gesellschaftlich große Veränderungen initiiert werden. Und das hat immer etwas damit zu tun. Also wenn wir jetzt sagen, wir kommen aus dem Pandemischen heraus, aus der Pandemie, die natürlich auch so etwas wie ein Umwälzen auch war, kombiniert mit Technologien, die einen ganz, ganz großen Einfluss nehmen, auch weil wir dort so etwas wie eine industrielle Revolution haben. Dann hier in unseren Breitengraden das Thema der demografischen Entwicklung. Auch das ist, das heißt, wir haben ganz, ganz viele von diesen ganz, ganz großen Trends nebeneinander, teilweise sich auch gegenseitig beeinflussen, manchmal auch nicht. Aber, und du kommst aus diesem Veränderungsstrom, kommst du überhaupt nicht mehr raus. Und manche trauen sich noch nicht einmal mehr morgens irgendwie das Radio anzumachen oder irgendein System hochzufahren, weil sie immer denken, oh Gott, was ist jetzt nachts wieder passiert? Und das, ich glaube, wir sind so mitten in dieser Transformationsvielfalt mittendrin. Und ich glaube schon, dass es auch eine Zeit ist. Ich will den Begriff spannend nicht verwenden, weil das ist, glaube ich, nicht das, was ich sagen will. Es ist eine wichtige Zeit. Jetzt werden bestimmte Entscheidungen getroffen. Und wir müssen sie auch alle gemeinsam treffen. Gemeinsam, aber auch in unserem kleinen Kosmos müssen wir sie treffen. Und es kommt jetzt darauf an, diese Entscheidungen zu treffen. Und du siehst das in politischen Themen, du siehst es in der Geopolitik als solches und du siehst es auch in gesellschaftlichen Strömungen. Das ist auch
Ja,
so
ich finde das ein total.
was mir aufgefallen ist, weil als ich es geschrieben habe, dass ich so gedacht habe, es ist nicht nur dieses Thema der Extreme im Klima, sondern wir haben einen Krisenmodus und wir sehnen uns auch nach Stabilität. Und wenn jemand um die Ecke kommt, der mir Stabilität verspricht und wieder die heile Welt, dann höre ich mehr zu. Und auch wenn ich vielleicht weiß, dass das nur ein leeres Versprechen ist, aber ich gehe da noch hin. Und das zeigt sich eben auch sehr deutlich dieses Jahr.
Mir fällt da jetzt total viel zu ein, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie wir weiter vorgehen,
Ja.
ob ich auch noch was dazu sagen will oder ob
Ja,
wir
mach
noch mal
das.
weiter ins Jahr. Ja, ich finde das so spannend, was du gesagt hast, dieses auch gemeinsam, weil das ist auch, als ich durch deinen Jahresrückblick durch diese 7 Seiten durchgegangen bin, dass es auch sehr viel Widersprüchlichkeiten eben beinhaltet. Auf der einen Seite diese großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die du eben gerade auch beschrieben hast, verlangen eigentlich, dass wir sozusagen miteinander Lösungen finden. Und was wir im Moment ja auch sehen, ist ganz viel gegeneinander, ne? Ganz viel so, ich nehme das immer so richtig so landschaftlich war. Also ich sehe dann immer so auch so ein Vulkanfeld, wo so was aufbricht und wo du das Gefühl hast, so das Alte stemmt sich irgendwie noch so vehement dagegen. Also so dieses, wir wollen Sicherheit, wir wollen beharren, wir glauben, dass es irgendwann wieder so kommt, wie es war. Und dieses nicht begreifen wollen, dass es das nicht mehr gibt und sich dann so dagegen stemmen, weil auf der einen Seite brauchen wir dieses Miteinander, wir nehmen aber wahr, es gibt ganz viel Gegeneinander. Also die Positionen werden extremer, die gegeneinander laufen. Dann nehmen wir irgendwie wahr, dass wir auf der einen Seite Thema Klima viel stärker eigentlich zusammengehören, dass wir sehen, welche Auswirkungen Verhalten auf der einen Seite der Welt, auf der anderen Seite der Welt hat. Gleichzeitig sehen wir Abschottung, neue Nationalismen, den Glaube, man könne irgendwas sozusagen in einem Land solitär gestalten. Und ich finde, das ist so total widersprüchlich. Und was ich mich frage, die große Frage, die ich mir für nächstes Jahr mit Blick aufs nächste Jahr stelle, ist, wo ist angesichts dessen eigentlich so der Raum für kreative, für innovative Lösungen, die wir brauchen? So.
Tja, ist eine gute Frage, du. Gute Frage.
Ja.
Ich kann ja mal ein paar Ereignisse kurz, die passen da
Ja.
wunderbar rein. Also wir fangen
Auch
mal wieder in
Kriege,
Januar.
ne? Ja.
Ja, wir gehen mal in Januar. In Januar haben Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten
Ach ja.
Bolsonaro das Regierungsviertel gestürmt. Das war im
Ja.
Januar. Dann haben wir im März in China, der Nationale Volkskongress hat den Staatspräsidenten zum wiederholten Male bestätigt. Dann hat der französische Präsident, also die französische Regierung, hat eine Rentenreform durchgesetzt, ohne die Nationalversammlung darüber abstimmen zu lassen. Dann lass mich mal weiter gucken.
Finnland, ne?
Finnland,
Hier
genau,
April,
Finnland in die
Finnland.
NATO,
Ja.
genau, Finnland in die NATO und Schweden warten immer noch drauf aufgrund des
Genau.
Vetos aus der
Erdogan.
Türkei, genau im Mai bei dem Präsident, wo wir gerade in der Türkei sind, bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei, verfehlt der Amtsinhaber Erdogan im ersten Durchgang die absolute Mehrheit. Nichtsdestotrotz gewinnt er die Stichwahl. Dann, wenn wir noch ein bisschen weitergehen, dann haben wir die Kriege. Wir haben den Ukraine-Krieg jetzt im zweiten Jahr. Wir haben den Krieg Israel-Gaza, also die Palästinenser. Auch das ist ein Thema. Dann vielleicht auch noch mal, das muss man auch mal sagen, ich bin ja eigentlich ein Kind der Babyboomer-Generation, also auch des Kalten Krieges. Und das habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Aber ich darf vielleicht erinnern, im Juni diesen Jahres an der größten Luftfahrtübung seit Gründung der NATO hier in Deutschland haben sich 250 Flugzeuge und 10.000 Soldaten aus 25 Ländern beteiligt. Also plötzlich sowas wieder zu haben, was man eigentlich bis Ende der 80er hatte man das, ne? Aber dann eben nicht mehr. Und lass mich noch mal ganz kurz gucken. Dann hatten wir
Na,
noch,
Aserbaidschan, Armenien, ne?
genau,
Hatten
das ist
wir
ja auch, genau, das hatten wir, wo
auch.
haben wir das denn eigentlich? Lass mich mal ganz kurz gucken, wo tauchte
Das
das denn auf? Das tauchte auf ja, ich weiß, im September. Aserbaidschan startet eine Militäroffensive gegen seine mehrheitlich von Armeniern bewohnten Regionen Bergkarabasch. Ein Jahr später erklärt Aserbaidschan den Einsatz für beendet und bis Ende des Monats fliehen 100.000 Armenier und Armeniern aus Bergkarabasch. Also auch das hatten wir, ne? Und lass mich noch mal eins gucken, ob ich noch eins zum Jahresende finde. Also, und da ist, weißt du, wenn du das erlebst, ja, hier in Polen. Polen,
Ja.
ne? Im Oktober, das
Die
Oppositionsbündnis
Wahl.
gewinnt die Wahl, aber erst gestern, glaube ich, war gestern, oder? Wurde Tusk bestätigt.
Heute habe ich Tusk als ist es jetzt Ministerpräsident, heißt das so in Polen? Auf jeden
Ich weiß
Fall
nicht genau, nee, ich
als
glaube Regierungschef,
ja,
der Präsident ist jemand anders,
Regierungschef.
ihre Chef oder
Heute
sowas,
ist
ja.
er beim EU-Gipfel
Ja, heute ist
und
er das.
gestern oder was ist das,
Ja.
glaube ich, über die Bühne gegangen, gestern oder vorgestern,
Ja,
ja.
und dann gibt es noch im Ende November in Argentinien gewinnt
Ach ja.
der sogenannte, wie heißt der?
Anarcho-Kapatid.
Kapitalist, gewinnt die Wahl, ne, und will Zentralbank abschaffen. Was er allerdings jetzt nicht macht, hat er schon zurückgerudert als solches, weißt du? Und dann haben wir noch, und das muss man auch nochmal, und diesen Monat hat sich die Linksfraktion im Bundestag aufgelöst. Und Sarah Wagenknecht hat im November eine neue Partei gegründet. Gut. Und in den Niederlanden hatten wir auch noch mal einen
Gerd
Rechtsruck als
Wilders.
solches. Und ich habe heute Morgen, wir kriegen bei uns im Haushalt auch das heißt Schweizer Revue, das ist so eine kleine Zeitung über die Schweiz. Da werden so die neuesten Entwicklungen in der Schweiz werden dann so mitgeteilt. Und ich glaube, es war vor 2 Monaten oder so. Wurde gewählt in der Schweiz und
Ja, stimmt.
großer Titel in der Zeitung, auch in der Schweiz, ein Rechtsruck.
Ja.
Also, ne? Und das ist irgendwie
Na,
auch,
und bei
ne?
uns auch.
Ja,
Also ich
natürlich,
meine,
na,
so,
selbstverständlich.
ne? Ich meine, das ist ja auch das, was ich so mit Blick aufs nächste Jahr meinte. Also auch, ich meine, in drei ostdeutschen Bundesländern sind nächstes Jahr Landtagswahlen.
Ja.
Wir erfahren, dass in Ostdeutschland die AfD mit 30% vorne liegt, obwohl in genau diesen drei Ländern, wo die Landtagswahlen stattfinden, die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Aber auch zum Teil in Westdeutschland kriegen die bis zu 20%. Wir haben ja Landtagswahlen
Hessen
gehabt in
und
Bayern, in
Bayern?
Hessen.
Ja.
Also das ist
Ja.
und ich glaube, das ist das, was mich am meisten erschreckt. Also bei allem, also ich glaube, die gesellschaftlichen Herausforderungen und dass sich Welt verändert, aber dass für einige die Lösung darin besteht, unabhängig davon, ob diese Partei als rechtsextrem oder was eingestuft wurde, sich vom demokratischen Fundament zu verabschieden. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten sorgt, weil ich mich frage, wie kann dann dieses Miteinander, von dem du vorhin auch gesprochen hast, ne? Wie kann das eigentlich überhaupt hergestellt, wiederhergestellt, gefördert werden.
Und das ist übrigens keine deutsche Entwicklung alleine, ne? Das siehst du überall auf der Welt. Das hier hatten wir jetzt auch gerade diese, als wir gerade da reingeguckt haben, war das ja auch sehr offensichtlich. Also das ist durchaus eine globale Entwicklung, die wir haben. Ich frage mich, ob das tatsächlich ein Reflex ist, wenn die Komplexität und eine Geschwindigkeit so zunimmt, dass man glaubt, dass das in dann eindimensionaleren Strukturen, auch Entscheidungsstrukturen, dass das besser zu beherrschen ist, als die eher komplexeren Strukturen des Ausdiskutierens, des Kommunizierens, des Entscheidens im demokratischen Kontext, im partizipativen und demokratischen Kontext. Also dass man denkt, okay, also wir sind jetzt schnell, es muss komplex werden und deswegen ist die Antwort mit einem komplexen System nicht die richtige Antwort, sondern das müssen wir irgendwie tatsächlich vereinfachen. Und vereinfachen bedeutet dann eben, dass das eine Person ist oder ein kleiner Kreis, der dann entscheidet. Das ist ja im Prinzip, ich glaube, wir sind an so einer Weggabelung von unterschiedlichen Systemen, wie man mit so etwas umgeht. Partizipativ, demokratisch oder mit unseren Personalworten auch agilen Arbeitsformen, ne? Also so. Oder ob man wieder in Hierarchien hineingeht, mit klaren, ganz, ganz klaren Strukturen und auch eher Vereinfachung von derartigen Strukturen. Ich glaube, wir sind wirklich dabei. Das ist wie so eine Art Streit und ein Wettbewerb der unterschiedlichen Systeme. Das findet gerade jetzt statt.
Ja.
Aber es war übrigens auch ein Jahr, machen wir mal vielleicht, auch ein Jahr der Überraschungen, wie ich fand. Also
eins mit Blick auf den Sport.
Auf den Sport, ganz genau. Ja, okay. Da waren noch Sachen dabei, da hast du so gedacht, das holen wir aber mal locker nach Hause. Und das ging sowas von daneben. Und andere Sachen, da waren wir alle so überrascht. Ich darf nur erinnern an...
Die Basketballer!
Unglaublich, oder? Oder ist das U17 im Fußball? Ja. Doch auch, ne? Also mit anderen Worten, da war echt unglaublich Überraschung drin. Da hat so gar keiner mit gerechnet. Ja.
Ja, aber auch da finde ich, ist ja lustig, weil du das ja auch gerade so gesagt hast, ne? So, dass die, mit denen man eigentlich rechnet, wo man sagt, das ist eine Bank, die haben irgendwie verloren und die irgendwie so ein bisschen wie, naja, also wo man zwar die Hoffnung hat, aber irgendwie nicht so wirklich dran glaubt, die haben es dann voll, haben voll überzeugt. Und auch das, finde ich, ist ja so ein bisschen, wenn du auch so die Diskussionen so rund um den zum Beispiel Deutschen Fußballbund, ne, um den DFB, um die neue Trainersuche und was weiß ich was und die Streitigkeiten der Funktionäre, ne? Also da merkst du ja auch das, was ich vorhin auch meinte, so dieses Alte, das wehrt sich, das bricht so auf, das sträubt sich gegen irgendwie eine neue Art von Strategie und dann kommen andere, die irgendwie bisher vielleicht im Verdeckten waren, die vielleicht schon neue Strategien schon längst irgendwie aufgesetzt haben, aber vielleicht nicht so verkrustet sind und die machen es dann, ne? Und da merkt man, finde ich, auch so dieses, so dass die alten Funktionärsstrukturen, die sich wehren gegen alles, was irgendwie neu und komisch ist und das Neue, wo dann einfach was Überraschendes passiert, ne? Und das finde ich so symbolhaft auch für das unsere Welt gerade.
Ja, aber es gibt auch eigentlich ehrlich gesagt auch Hoffnung, ne? Also genau da, wo ganz anders agiert wird, werden wir unglaublich überrascht hinsichtlich auch des Erfolges. Vielleicht ist das auch tatsächlich eine wunderbare Strategie für die Zukunft, einfach mal genau das auch zuzulassen. Also wurde also gerade das erzählt hast mit dieser mit Fußball beziehungsweise Funktionärsstrukturen etc. Bin jetzt kein wirklicher Experte oder eine Expertin in Sachen Fußball. Das muss man jetzt ehrlich gesagt mal zugeben. Aber so aus einer gewissen Distanz kommt mir da sofort ein Fußballverein in den Kopf, der genau in diesem an dieser Schwelle auch steht, ne? Da haben wir die alte Welt, da waren sie unglaublich erfolgreich, wirklich, wirklich erfolgreich, haben einen Titel nach dem anderen abgeräumt, was auch immer, aber dann passierten eben diese Veränderungen und aus der Distanz betrachtet, man möge mir das verzeihen, wenn man jetzt Fan ist des FC Bayern München und sich jetzt wahrscheinlich denkt, oh, was redet sie da, jetzt redet sie sich im Kopf und Kragen, aber so aus der Distanz gesehen denke ich immer, diese alten Strukturen, wie du sagst, und die alten Strategien, die damit verbunden sind, die bilden nun mal nicht die Realität von heute und von morgen ab. Und wenn man dann auch in so einem Umbauprozess ist, also ich glaube schon, dass das ein sehr gut geführter Verein ist, aber in diesem Umbauprozess, da ist tatsächlich, da geht man auch mal durch so ein Tal der Tränen durch. Und das muss man auch aushalten. Und das müssen auch alle aushalten als solches, bis man halt wieder ganz gut aufgestellt ist. Und ich finde es immer ganz spannend, gerade wenn man auf diesen Fußballverein schaut, wie der denn nun in 2 Jahren dann aufgebaut sein wird und strukturiert ist und auch wie die Prozesse dann sind und was sie auch für sich für Ansprüche haben. Natürlich haben sie immer die höchsten Ansprüche an sich, da bin ich sicher. Aber wie sie jetzt genau durch diesen, ja, durch diesen
Ja.
Veränderungsprozess auch gehen.
Ja,
Und ob
also
das auch
was
ein
natürlich ja,
Kulturveränderungsprozess in so einem
ja
Verein ist, ne?
absolut. Also ich würde das gerne nochmal aufgreifen, aber nicht ohne zu sagen, dass wir natürlich jetzt irgendwie gerade dieses Thema Nahostkonflikt, diesen grausamen Angriff der Hamas auf Israel und alles, was daraus jetzt folgt, auch an extremen Positionen, die sich gegenüberstehen und die Frage von Verhältnismäßigkeiten und zweites Jahr Ukraine-Krieg mit all dem, was damit zu tun hängt. Wir haben das jetzt sozusagen nicht ausführlich diskutiert, aber das sind natürlich, das möchte ich einfach nochmal sagen, weil es mir wichtig ist, das sind natürlich ganz zentrale und unglaublich bedeutungsvolle Themen, die uns, glaube ich, alle sehr, sehr beschäftigen. Nichtsdestotrotz, würde ich dich jetzt auch am Ende des Jahres gerne nochmal fragen. Ich meine, wir haben die ganze Haushaltsdiskussion jetzt auch gehabt. Da haben wir auch vor gestern, glaube ich, dann die Lösung in Anführungsstrichen präsentiert bekommen, wie du sozusagen jetzt auch als Wirtschafts- und HR-Expertin sozusagen mit diesem Rucksack, den wir da jetzt auch haben, aufs nächste Jahr blickst. Also die ja doch viele zu Recht oder zu Unrecht beeinflussen werden. Also manches Geschrei, was danach dann sofort aufkam, das fand ich auch ein bisschen lächerlich in bestimmten Branchen oder so. Aber wie siehst du das? Wie blickst du da sozusagen auch aus deiner Perspektive aufs nächste Jahr?
Also das nächste Jahr wird von den Herausforderungen mindestens genauso ambitioniert sein, wie dieses Jahr es war. Ich glaube, für dieses Jahr war es für uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle überraschend, dass einfach diese beiden Welten sich geküsst haben und wirklich einfach sich mal so entfaltet haben. Aber das wird ja nicht in 24 oder 25 aufhören. Das wird nächstes Jahr genauso sein. Ich denke auch also ob wir jetzt eine Demografie haben, die sich weiter entfalten wird, ob wir das Thema Digitalisierung haben, dann diese Thematik Klimawandel, Nachhaltigkeit als Megatrend haben, dann diese gesamte Thematik von Globalisierung, die, was du auch gerade zu Recht angesprochen, nochmal deutlich angesprochen hast, diese geopolitischen Thematiken, diese Kriege, die wir haben, die werden doch auch noch nicht aufhören. Wahrscheinlich, vielleicht kommt noch ein zweiter, ein dritter oder ein vierter oder ein fünfter dazu, der in unserer Welt ist. Also diese disruptiven Dinge, die so von jetzt auf gleich dann reinkommen, kombiniert mit diesen Megatrends, kombiniert in einer Präsenz und in einer virtuellen Welt unterwegs zu sein, das sind ja ganz, ganz viele Dinge, die alle zusammenkommen. Und ich glaube, dass das eine ziemliche Herausforderung für uns alle ist. Und was bedeutet das jetzt aus der Perspektive Arbeitswelt oder auch Personal? Und jetzt gehen wir mal hin und sagen, was macht eigentlich dann einen guten Arbeitgeber aus? Einen guten
Vor dem
Arbeitgeber.
Hintergrund, Entschuldigung, vor dem Hintergrund auch von einer angespannten, vielleicht wirtschaftlichen
So,
Situation, ne?
genau. Also das muss man, also die Frage ist, ob wir jetzt in eine Rezession reingehen oder nicht. Da wir schrappen ja, manche Branchen sind drin, andere nehmen es überhaupt nicht zur Kenntnis, nehmen es gar nicht wahr. Bei denen ist es auch nicht so und andere schrappen immer vorbei. Das heißt, dieses Spannungsfeld haben wir übrigens auch in dieser Thema, in dieser gesamten ökonomischen Perspektive drin. Wir können nicht sagen, wir haben eine für alle Bereiche existierende, für dieses Land existierende Rezession. Wir haben das für bestimmte Branchen und für andere eben nicht. Und das ist ja auch so eine Art von Spannungsfeld, was wir haben. Darum geht es ja auch. Und die Frage ist für mich, was macht eigentlich einen guten Arbeitgeber, einen attraktiven Arbeitgeber vor diesem Hintergrund auch aus, auch für die Zukunft gerichtet? Und da kommen wir wieder zu dem, mit dem wir angefangen haben, nämlich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch sowas wie eine Balance zu geben, sowas wie Sicherheit zu geben. Das haben wir übrigens auch das letzte Jahr gesehen, also das 23er, das haben wir aber auch schon in Befragungen gesehen im Jahre 22, dass viele sagen, Sicherheit, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und da reden wir jetzt hier nicht über den Arbeitsplatzsicherheit, sondern Sicherheit im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Refugium zu haben, in dem ich auch mal verschnaufen kann. Das ja in unterschiedlichen Dimensionen auch wieder mal diskutiert wird. Aber am Ende des Tages ist ein guter Arbeitgeber ein Arbeitgeber, der den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dieses Refugium bietet, diese Sicherheit bietet, ihnen, und auch sagt, wir gehen mit dir auch durch diese Krisen durch und wir unterstützen und wir achten auch gemeinsam auf Gesundheit und wir achten gemeinsam, dass die Kompetenzen und Qualifikationen gut sind. Und wir haben auch ein offenes Ohr, wenn es dir mal nicht so gut geht. Also dieses Thema Care, also dieses ich kümmere mich drum,
Im
das wird
weitesten
schon
Sinne,
im
ne?
weitesten Sinne ist tatsächlich ein Thema. Und das ist auch schon ein bisschen mehr als der Feel-Good-Manager. Und es ist auch mehr als der Gesundheitsmanager. Und hat viel mit solidarischem, kollegialen Verhalten im Team zu tun. Es hat viel mit Führung zu tun. Es hat auch viel mit Kultur und Betriebsklima zu tun. Und ich glaube, das wird umso wichtiger, gerade je turbulenter diese Zeiten sind. Und wir leben nun mal jetzt gerade in wirklich turbulenten Zeiten.
Das finde ich super spannend oder interessant, auch was du sagst, also es ist halt, also diese ganzen Themen, über die wir so feel-good-mäßig noch vor gar nicht so langer Zeit gesprochen haben, ne? Irgendwie, was weiß ich, Obstteller, Wasser, was weiß ich was, Yoga am Arbeitsplatz, eine Tischtennisplatte oder sonst irgendwie was. Also, aber das, was du jetzt sozusagen mit diesem wirklich umfassenden und nachhaltigen Care-Begriff für Unternehmen beschrieben hast, ne? Das geht auf eine viel, viel tiefere Ebene, ne? Also, und damit meine ich jetzt auch nicht der Betrieb als sozialer Ort und was weiß ich was, was ja auch alles so, sondern wirklich irgendwie auch, wir gehen gemeinsam durch irgendwie, und das meine ich jetzt auch nicht so, so pathetisch und so, und wir müssen jetzt alle Freund sein und mein Beruf muss irgendwie mir so viel Spaß machen wie mein Privatleben, das meine ich alles gar nicht, aber so dieses Stabilität vielleicht auch in einer Weise, ne? Also Stabilität in der Instabilität, also irgendwo schon, oder Zuverlässigkeit, ne? Im gemeinsamen Handeln so. Also das ist, glaube ich, das, wo Unternehmen noch viel mehr hingucken müssen, ne? Für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine Art von Zuverlässigkeit noch mehr zu schaffen, aber nicht nur eben in so einem banalen Sinne von, wir zahlen dir regelmäßig dein Geld oder so, sondern auch wirklich, wir machen das gemeinsam, ne? So.
Ja, und damit, ich meine, diese gesamte Thematik ist ja hochgekommen, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund von Generation Z, die dann gesagt haben, wir erwarten das und ansonsten kommen wir nicht. Und da wurde das immer sehr stark da klein gehalten. Aber ich glaube, in diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind und die uns wahrscheinlich auch noch begleiten werden, da hat das eine andere Dimension. Und da geht das ehrlich gesagt, wie du sagst, nicht um den Obstkorb, um den Wasserspender oder irgendein kleines flexibles Arbeitszeitmodell, ganz ernsthaft. Sondern es geht wirklich darum, was ein Arbeitgeber und auch die Kollegen und Kolleginnen, dass das so etwas ist wie wie so eine Art, ich will nicht sagen Cancan, das heißt immer so, ich mache die Ohren zu und die Augen zu und so, das meine ich nicht, sondern einfach ein Ort ist, in dem ich auch mal Luft holen kann, in dem ich das Gefühl habe, man hört mir zu und ich kann auch meine Eindrücke dort hinterlassen und ich entwickle so etwas, und jetzt nehme ich den Begriff doch mal in den Mund, wie sowas wie der Widerstandsfähigkeit, wie Resilienz. Ich glaube, es ist ein Ort, es muss ein Ort sein, genau wie Familie auch ein Ort sein müsste, wo sich Resilienz entwickelt und auch ein Ort ist, wo Gelassenheit auch entwickelt werden kann. Hat ja nichts mit Ignoranz zu tun, aber Gelassenheit und Widerstandsfähigkeit. Und damit sind wir dann, finde ich, wenn man das hinkriegt, dann ist das übrigens ein unglaublicher Hebel für Wettbewerbsfähigkeit. Und dann, weil daraus entsteht sehr häufig, wenn man dann genau so miteinander arbeitet, entsteht das Neue, entsteht die Innovation. Und da entsteht dann Motivation, da entsteht Identifikation, da entsteht Qualifikation. Da sind die Krankenstände vergleichsweise gering. Und man hat auch eine hohe Bereitschaft, in diese neue Welt hineinzugehen. Die Veränderungsbereitschaft und Fähigkeit ist groß. Und dann wird mir auch nicht bang um diesen Standort.
Das brauchen wir auch alles, denn ich sagte schon, also 3 ostdeutsche Landtagswahlen, Europawahlen sind nächstes Jahr, US-Wahlen sind nächstes Jahr. Der Klimagipfel, ich habe es vergessen, wo der die nächste Klimagipfel stattfindet, aber ich glaube, ist das nicht sogar, ist das nicht Aserbaidschan gewesen, wo
Ja,
der nächste Klimagipfel
ich meine,
stattfindet?
es wäre
Also
Aserbaidschan.
auch
Ja, ich
völlig
glaube, ja.
verrückt. Also, naja, gut. Wir können nur hoffen, dass die Fußball-Europameisterschaft, also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen sehr banal, aber zumindest ein, und das meine ich ganz ernst, vielleicht ein Hauch von Leichtigkeit vielleicht uns vorübergehend auch bringt und es nicht davon geprägt sein wird, dass wir hier ein Sicherheitsaufkommen haben werden, was dann schon wieder ja auch zusätzlich Angst macht sozusagen, ne? Und ich glaube, also ich bin davon überzeugt, wir brauchen unbedingt mehr Räume für eben konstruktive, innovative Lösungen. Und dürfen uns auch, und da muss ich mich dann, glaube ich, persönlich auch immer wieder daran erinnern, dürfen uns auch nicht zuschütten sozusagen mit allem, was auf der Welt passiert. Wobei ich auch zugebe, ich bin News-Junkie. Mein erster Blick geht morgens tatsächlich meistens zum Nachrichtensender, weil ich einfach auch wissen will, was auf dieser Welt passiert. Und ich glaube, Balance ist wahrscheinlich das wirklich entscheidende Stichwort, mit dem wir angefangen haben. Mit dem wir jetzt auch aufhören, Jutta.
So ist das und das tun wir auch. Und ich wünsche dir und allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen es ist ja ein Jahresrückblick, eine noch verbleibende, restliche, schöne Adventszeit und frohe Weihnachten. Und ein gutes neues Jahr.
Ja. Das wünsche ich auch allen. Das wünsche ich dir, Jutta. Ich habe mich gefreut, dass ich dich wieder durchs Jahr ein bisschen begleiten durfte. Freue mich aufs nächste Jahr und allen da draußen von Herzen alles Gute.
Ja,
Tschüss.
tschüss.